Nächster Punkt, die Frage der gewaltfreien Erziehung. Ich bringe das absichtlich, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das die Menschheit sehr spaltet. In der Schweiz ist Gewalterziehung, also ist körperliche Strafe nicht verboten. Also in der Schweiz dürfen Väter und Mütter ihren Kindern einen Watsch an die Ohren geben und das wird nicht bestraft. Ich habe mich natürlich informiert, wie das bei Ihnen ist. Ich komme natürlich nicht nach Bregenz und dann weiß ich nicht, wie das ist. Bei Ihnen ist es ja verboten und in Deutschland auch. Aber ich möchte eben trotzdem auf diese gewaltfreie Erziehung eingehen, weil ich überzeugt bin, dass gewaltfreie Erziehung nicht einfach so etabliert ist, nur weil das im Gesetz steht, dass man das nicht darf. Und ich möchte etwas genauer darauf eingehen, was ich damit meine und wo ich eben auch die Probleme sehe. Ich gehe davon aus, ich bin zwar etwas älter als Sie alle, aber wahrscheinlich haben viele von Ihnen die Person rechts oben vielleicht noch erlebt, mit dem, der Lehrer mit dem Stock, ich weiß es ja nicht. Für mich war das ganz normal, der Lehrer mit dem Stock, wir mussten in die Ecke stehen und so weiter. Also Gewalt im Schulzimmer war für uns normal, für Sie teilweise vielleicht auch. Ich meine, dieses Bild hier wäre interessant, Sie anonym zu fragen, wer von Ihnen hat denn schon mal seinen Junior oder seine Juniorin an den Ohren gezogen? Wenn das anonym wäre, würde man das ja zugeben, oder? Also ich habe unsere beiden Kinder an den Ohren gezogen. Nicht sehr häufig, aber doch. Und ich glaube, dass das einfach zur Erziehung gehört. Die Hand rutscht einem manchmal einfach aus. Und dann geht es einem so schlecht und man denkt, furchtbar, was bin ich für ein Trottel und so weiter. Aber das ist nicht wegzudenken. Ich möchte aber nicht auf das eingehen, sondern ich möchte vor allem darauf eingehen, was denn gewaltfreie Erziehung ist und wie sie sich äußert oder nicht äußert. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen von Strafen. Also eben, ich habe Ihnen gesagt, für mich war die Strafe völlig normal als Kind. Wir sind aufgewachsen mit Strafen, ohne Nachtessen ins Bett zu gehen. Wir sind aufgewachsen mit Körperstrafen und so weiter. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht. In den 68ern ist dann die anti-autoritäre Erziehung gekommen. Also vielleicht sind Sie so Jahrgang 68 oder da oder etwas älter oder etwas jünger. Und die 68er, das war die Generation, die gesagt hat, wir kommen ohne Strafen aus. Mein Mann und ich, wir haben unsere Kinder auch ohne Strafen erzogen. Wir haben gemeint, wir seien vollkommen modern. Wir haben unsere Kinder nicht gestraft. Unsere Tochter hat uns dann aber mit 18 Jahren einmal gesagt, sie hätte das sehr bedauert, dass wir sie nie gestraft hätten. Es sei für sie sehr schwierig gewesen, dass sie die Strafe dann nicht hätte sühnen können. Aber wenn Sie jetzt denken, was erzählt die da? Ich zeige Ihnen, was ich eben mit Strafe meine. Da meine ich eben nicht Körperstrafe, sondern da meine ich die gerechte Strafe, eine gute Strafe. Dritter Punkt, weil es ist ganz klar und die ganze Forschung zeigt, wenn Sie Ihr Kind schwer strafen, wenn Sie es körperlich strafen, und ich zeige es nachher, genauso problematisch ist, wenn Sie es mit Liebesentzug strafen, ohne dass Sie Ihr Kind berühren, wenn Sie es nicht mehr beachten. ist das genauso schlimm. Und das beeinflusst sehr stark die Entwicklung negativ. Das ist ganz klar. Aber es gibt eine logische Konsequenz, und das ist eine Form von gewaltfreier Erziehung, ich sage dem mal gerechte Strafen. Je früher, desto besser. Das heißt, dass man eben eine konsequente Erziehung möglichst früh etablieren soll und nicht denken, ah, jetzt kommt dann unser Sohn in die Pubertät, jetzt müssen wir beginnen. Sondern möglichst früh. Aber es geht eben darum, letztlich um die gewaltfreie Erziehung und Strafen, die sich eben auf diese gewaltfreie Erziehung beziehen. Ich war vor 2 Wochen an einem Vortrag und da hat mir eine sehr engagierte Mutter die Frage gestellt, als ich auch, ich erlaube mir von Strafen zu sprechen, und die hat gesagt, dass Sie von Strafen sprechen, das erstaunt mich enorm. Meine Freundinnen sagen immer, wenn wir Kinder strafen, dann blockieren wir die Kinder. Und ich sage dann, wie wollen Sie eine Erziehung haben oder eine Erziehung praktizieren, wenn Sie sich nicht erlauben, konsequent zu sein? Und wie geht Konsequenz ohne Strafen oder ohne eben Folgen? Also wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Kind, mit Ihrem 5-, 6-, 7-Jährigen etwas vereinbaren, also beispielsweise, oder sagen wir 7-Jährigen, der ist in der 1. Klasse oder 2. Klasse ein begeisterter Fußballer, ich fantasiere jetzt, begeisterter Fußballer und hat nur Augen und nur den Sinn für das. Und er macht einfach seine Hausaufgaben nie. Wie gehen Sie damit um? Sitzen Sie dann am Abend um 9 Uhr, wenn er vom Training kommt und Sie eigentlich müde sind und er kommt mit den Hausaufgaben, sitzen Sie mit ihm hin und machen mit ihm die Hausaufgaben. Er war ja im Training, oder? Man kann ja nicht so sein. Die Quintessenz wäre eben, dass man vorher abmacht, vereinbart, du bist jetzt 7 Jahre alt, du gehst seit einem halben Jahr in die 1. Klasse. Die Hausaufgaben sind das zentrale Element und die müssen bis dann und dann gemacht sein und dann kannst du ins Training gehen. Und dann muss ja eine Folge kommen. Man muss dann vereinbaren, und wenn diese Hausaufgaben nicht gemacht sind, und dann muss man irgendetwas beschließen, eine Konsequenz beschließen und sagen, wenn du diese Hausaufgaben jetzt wieder nicht machst, dann so und so. Und das Hauptproblem ist eben überhaupt nicht, dass man dann diese Konsequenz nicht folgen lassen könnte, sondern das Hauptproblem ist, dass man das als Eltern nicht erträgt. Wenn man dann diese Konsequenzen umsetzen muss und das Kind unglücklich ist. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber das meine ich mit den gerechten Strafen. Gerechte Strafen, oder man könnte auch sagen, gerechte Konsequenzen, braucht es in jeder Erziehung. Sie müssen sich aber nach dem Vergehen richten oder nach dem, was das Kind unterlassen hat. Ich habe jetzt den Fußball genannt. Es gibt 100 andere Dinge, die man eben besprechen muss und die man dann mit Konsequenzen vereinbaren muss. die Grenzen und die Regeln müssen dem Kind bekannt sein. Also vorher, in einem guten Moment, muss man das mit dem Kind besprechen. Nicht dann, wenn das gleich passiert ist. Das ist keine gute Situation. Dann ist Emotion drin und so. Aber in einem ruhigen Moment muss man dieses Problem ansprechen und diese Regeln und Normen besprechen. Dritter Punkt, und ich finde das absolut zentral. Sie müssen gewaltfrei sein. Ich habe Ihnen gesagt, mir sei die Hand auch ausgeschlippt, das kann ja mal vorkommen, aber in der Regel müssen Konsequenzen ohne körperliche Gewalt sein. Das ist eigentlich ein Must, aber eben mit dieser kleinen Ausnahme. Nein, auf die muss man gar nicht stolz sein, aber man darf sich auch nicht, nur Schuld zukommen lassen. Weil das Zentrale ist, wenn mir einmal die Hand ausschlippt, wie ich mich dann mit dem Kind versöhne. Das ist das Zentrale. Aber genauso schlimm oder schlimmer ist, was ich hier mit dem seelischen Liebesentzug beschreibe. Also Eltern, die zum Beispiel ihr Kind nie körperlich strafen, aber es dann 14 Tage lang nicht beachten oder so tun, dass das Kind spürt, ich bin enttäuscht von dir, du erfüllst meine Wünsche nicht, das ist viel schlimmer. Also nein, ich würde nicht sagen viel schlimmer, aber das ist genau so schlimm wie eine körperliche Strafe. Und das sind wir uns in der Regel nicht bewusst. Das Seelische, der Liebesentzug, dass der ganz enorm ist für das Kind. Und der ist nicht nur für das Kleinkind enorm, der ist auch für einen Pubertierenden enorm. Ein Kind braucht die Liebe und die Zuneigung und die Achtung der Eltern. Die Strafe oder die Konsequenz muss logisch sein, für das Kind einsehbar. Es muss das verstehen und sie muss eigentlich unmittelbar sein. Also sie können nicht sagen, ah, du hast jetzt das und das gemacht, ich muss das zuerst mit dem Vater besprechen, der kommt aber erst in einer Woche von der Geschäftsreise zurück. Die Konsequenz folgt dann. Das ist eigentlich nicht gut, sondern sie müsste unmittelbar danach folgen. Sie müssen realistisch sein. Und sie müssen, sollten nicht im Affekt geschehen. Sollten. Das ist auch wieder so ein Anspruch, den wir alle einhalten wollen. Wir sind uns das ja sehr bewusst, dass wir nicht im Affekt reagieren sollten. Aber denken Sie daran, wie häufig reagieren Sie im Affekt. Das ist halt menschlich. Aber eben denken Sie wieder an den Spiegel. Wenn wir uns bewusst sind, dass eigentlich der Affekt schlecht ist und wenn es uns gelingt, das nächste Mal einmal nicht im Affekt zu reagieren, dann haben wir schon sehr viel getan. Die Beziehung ist nie fehlerfrei. Hier noch ein Nachschub. Kleine Kinder, ich weiß ja nicht, wie alt ihre sind, aber kleine Kinder haben ja zu Zweijährigen, anderthalb Zweijährige, haben häufig Wutanfälle und legen sich dann irgendwo im Einkaufszentrum oder an einem wunderbar ungünstigen Ort auf den Boden und beginnen zu schreien und zu toben und alle Leute rundherum geben ihnen einen Haufen Ratschläge, wie sie jetzt mit diesem Kind umgehen müssen oder wie sie ihr Kind erziehen sollen. Oder ein gutes Beispiel ist auch die Straßenbahn oder der Zug. Das ist etwas anderes, ein kleines Kind, das in diesem Lebensabschnitt ist, das macht ja nichts, weil es das will oder weil das Absicht ist, sondern das ist in dieser Trotzphase und in dieser Entwicklungsphase und da würde eher, ich schreibe das hier, das Ignorieren statt Strafen, also diese lockere, zurückhaltende Haltung besser sein. Also meine Ausführungen, die basieren eher auf Kindern, die etwas älter sind. Ich komme zum dritten Punkt, zu den hohen Erwartungen. Ich habe hier Bildungserwartungen geschrieben. Man könnte auch sagen, hohe Erwartungen. Ich gehe davon aus, ich war am letzten Freitag in St. Gallen an einem Vortrag und da war ein großer Politiker aus dem Land Vorarlberg dabei und der hat mir geklagt. Ich habe es als Klage empfunden, ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, dass in Österreich eine enorme Welle sei, dass Eltern ihre Kinder aufs Gymnasium schicken wollen. Dass das so dieser Trend enorm sei. Und ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, als er mir das so erzählt hat, das sei sehr ähnlich wie bei uns. Das ist in der Schweiz auch so. Der Trend zum Gymnasium ist enorm und ich glaube, er beginnt heute sehr früh. Und man muss ja nicht unbedingt Bildungserwartungen mit dem Gymnasium verbinden, aber ich glaube, es ist ja eine generelle Tendenz und auch verständlich, dass wir für unsere Kinder das Beste wollen. Und in Österreich, glaube ich, ist die Frühförderung auch sehr in. Und wahrscheinlich überlegt man sich auch hier, nachdem die Kinder geboren sind, was kann ich jetzt tun, damit mein Kind gut herauskommt. Und das wäre die nächste These. Wenn Sie Ihr Kind gut fördern, früh fördern, dann ist das wie eine Prävention für spätere schulische oder andere Misserfolge. Also Sie müssen früh beginnen und nichts verpassen, damit Ihr Kind gut herauskommt. Das ist der allgemeine Trend. Sie sehen das. Ich habe hier mal gesammelt, das ist in Österreich sicher so, Kinder, die früh lesen können, schon mit 3 oder 4, die schon die Bücher verstehen. Dann der kleine Highschool-Absolvent, der hat zwar noch einen Nuki, aber er ist schon frühreif. Oder rechts der kleine Einstein, Schachspiel oder dann Eltern, die sich sehr stark auch dann um die Hausaufgaben kümmern. Wie sieht das eigentlich aus mit dieser ganzen Frühförderungsgeschichte? Ich möchte das eigentlich im ersten Teil etwas relativieren und dann aber auch auf die andere Seite die Grenzen aufzeigen dieser Frühfördermöglichkeiten. Das erste ist ganz klar, und das finde ich auch das ganz Zentrale, dass wir ja alle das Beste wollen für das Kind. Das wollen eigentlich alle Eltern heute. Das Beste für das Kind, dass es die guten Bedingungen hat, dass es einen guten Start hat ins Leben und dass es dann auch neben den anderen Kindern besteht. Zweiter Punkt. Ich glaube, wir haben alle, das ist jetzt der selbstkritische Blick in den Spiegel, wir haben alle irgendwo eine Vorstellung, was aus unserem Kind werden sollte, könnte. Schön wäre, wenn es würde. Das haben wir eigentlich alle. Das ist einerseits, ich werde Ihnen das noch zeigen, Das ist eine wichtige Komponente. Elternerwartungen sind eigentlich wichtig. Und andererseits ist das auch etwas, das den Spiegel, den Blick in den Spiegel auch trübt. Unsere Vorstellungen, was unser Kind werden sollte. Dritter Punkt, wir möchten gern ein perfektes Kind. Ich gehe davon aus, dass es bei Ihnen in Österreich ähnlich ist wie in der Schweiz, dass Kinder enorm in Frühfördermaßnahmen gesteckt werden, Ergotherapie, Logopädie, andere Formen von Frühförderung, weil man eigentlich möchte, dass wenn das Kind ein Defizit hat, dass das schnell behoben wird und dass das Defizit vor Schuleintritt behoben wird. Also man möchte mit diesen Möglichkeiten dem Kind die Chance geben, dass es dann gleich mit den anderen auf der gleichen Linie wettbewerbsmäßig eingeschult wird. Ich persönlich, Sie hören das an meinen Ausführungen, finde das teilweise auch sehr problematisch, weil es sind ja bereits 3- oder 4-Jährige, die dann häufig in solche Programme gesteckt werden und die dann auch eine Etikette bekommen, dass es heißt, du kannst das noch nicht, du kannst das noch nicht, du musst da aufholen, du musst dort aufholen. Und dass das auch eine Problematik wird für das Kind selber und für die Familie selber. Und dieser Drang nach Perfektion ist, würde ich mal sagen, problematisch geworden. Vierter Punkt, fünfter Punkt und sechster Punkt. Ich glaube, es hängt auch sehr viel mit elterlichen Schuldgefühlen zusammen. Dass Eltern heute, ich nehme an, hier ist es ja auch so wie in der Schweiz, dass sehr viele Eltern arbeiten, teilweise, also Mütter Teilzeit arbeiten und dass es eben dann auch Schuldgefühle gibt, dass man dem Kind zu wenig Aufmerksamkeit geben kann, dass man dem Kind zu wenig Zeit schenken kann und dass man dann auch eine frühe Förderung als Ersatz versucht zu geben. Zweiter Punkt sind auch Schuldgefühle in Bezug auf Fremdbetreuung, dass wenn man das Kind zum Beispiel häufig in eine Krippe steckt oder zu Tageseltern steckt oder zu weiteren Betreuungspersonen steckt, dass das dann auch häufig mit Gefühlen verbunden ist, dass man ein schlechtes Gefühl hat, weil man zu wenig für das Kind da ist. Und der dritte Punkt, damit verbunden natürlich, ist zu wenig Freizeit. Wie viel Zeit hat man eigentlich heute für das Kind? Beschränkt sich das aufs Wochenende? Beschränkt sich das auf ein paar Stunden? Und wenn die Zeit beschränkt ist, will man eben in dieser Zeit möglichst viel mit dem Kind machen und es gut fördern. Ich finde diese ganzen Bemühungen eigentlich gut, wenn sie auf das Kind selbst ausgerichtet sind. Und es gibt ein sehr schönes Sprichwort aus Afrika. Und das würde ich 150 oder 200% unterstützen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Das ist eigentlich für mich die Grundlage. Frühförderung ist gut. Aber das Kind muss immer im Mittelpunkt stehen und man muss als Eltern spüren, wo das Kind seine Grenzen hat. Ich glaube, wenn man einfach am Gras zieht, das kann man ja schon, aber dann riskiert man, dass man die Wurzeln beschädigt. Und ich glaube, das ist das Zentrale, dass wir die Kinder früh fördern können, dass wir aber auch die Grenzen unserer Kinder berücksichtigen müssten. Wie lange, Frau, habe ich noch Zeit? 5 Minuten? Ist gut. Gut. Mögen Sie noch? Gut. Also. Ich zeige Ihnen, weshalb das zu hohe Elternerwartungen ein Risikofaktor sein können. Wir wissen, dass 50-80% der Eltern schon sehr früh die Vorstellung haben, unser Kind muss die Matura machen. Gymnasium ist Bedingung oder Abitur. Also ich weiß nicht, Sie sagen, glaube ich, auch Matur. Das ist eine sehr frühe, hohe Erwartungshaltung, die einerseits aufgrund der Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung verständlich ist, andererseits auch problematisch ist. Und zwar deshalb, zweiter Punkt, weil Kinder sehr früh spüren, was Eltern von ihnen erwarten. Und Kinder spüren sehr früh, dass Eltern sie lieben, wenn sie gut sind und wenn sie produktiv sind. Und für Kinder ist das eine riesige Belastung, wenn sie spüren, meine Eltern haben mich gern, wenn ich im Kindergarten, in der Kita schon, in der Kindergarten, in der Schule, wenn ich zu den Guten oder den Besten gehöre. Das Problem ist, dass Kinder nicht einfach austauschbar sind, sondern dass viele von ihnen manchmal erst 3-4 Jahre später reagieren mit psychischen Stresssymptomen, mit Beschwerden, auch mit Apathie oder mit Leistungsverweigerung oder auch mit Leistungsversagen. Also zu hohe Bildungserwartungen sind sehr problematisch. Aber trotzdem würde ich die These, ich habe nämlich nicht geschrieben, zu hohe Bildungserwartungen, sondern ich habe geschrieben, hohe Erwartungen der Eltern an ihr Kind fördern seine Entwicklung. Und ich würde diese These unterstützen. Aber ich habe Ihnen vorher gesagt, es gibt eine Gratwanderung. Zu hohe Erwartungen sind sehr problematisch, aber wenn Sie jetzt denken, Adi Stamm, die hat gesagt, zu hohe Erwartungen sind problematisch, jetzt gehe ich nach Hause und wir erwarten nichts mehr von unserem Kind. Das ist dann legen Sie Ihrem Kind ein Hindernis in den Weg. Hohe Bildungserwartungen sind zentral. Das Kind muss Herausforderungen spüren, aber Sie müssen eben selber spüren und intuitiv sein, wo die Grenzen Ihres Kindes liegen. Das ist eine Gratwanderung. Und das muss man irgendwo als Eltern auch lernen. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich habe Ihnen 3 Punkte geschildert in meinem Vortrag. Erstens, dass Verwöhnung und Überbehütung problematisch sein können, weil sie mit dem zu viel an Sorge verbunden sind und mit einem zu wenig an Zutrauen und an Selbstständigkeit. Zweiter Punkt, dass körperliche Strafen eigentlich tabu sind, dass aber gute Strafen oder gewaltfreie Erziehung dazu dienen, dass sich ein Kind an die Verhaltensnormen gewöhnen kann und dass sie eben auch Normen und Regeln festlegen können, die dann das Zusammenleben einfacher machen. Und der dritte Punkt, dass zu hohe Erwartungen an das Kind schädlich sein können, belastend sein können, dass aber hohe Erwartungen absolut wichtig sind. Nun, mein letzter Punkt, was macht denn eigentlich gute Erziehung aus? Vielleicht denken Sie jetzt, ja, jetzt hat die da diese 3 Punkte ausgeführt. Und was macht es denn aus? Worauf sollen wir denn als Eltern achten? diese These 7, man sieht sie nicht ganz, aber sie heißt, die Familie ist wichtiger als die Krippe oder die Schule. Diese These stimmt 200%ig. Die Schule, die Krippe kann immer nur das kompensieren, was die Familie leistet oder nicht leistet. Aber die Familie ist immer wichtig. Auch wenn Sie Ihr Kind auf eine Privatschule schicken und die beste Erziehung wollen, was Sie für einen Samen legen, der ist zentral. Das muss man ganz klar sehen. Deshalb ist Ihre Arbeit so wichtig. Deshalb ist auch so wichtig, was Sie hier in Bregenz mit dem Kinderdorf machen, ist ganz zentral. Aber es gibt drei Dinge. Und da spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung. Erstens, ich habe gesagt, es gibt keine fehlerfreie Erziehung. Man kann als Eltern nicht nach den Sternen greifen. Man muss realistisch bleiben. Zweitens, wenn Sie jetzt denken, vielleicht haben Sie kleine Kinder, dann denken Sie, ja, wenn denn die mal 10, 12 sind, dann habe ich es dann durch. Das stimmt überhaupt nicht. Das geht immer weiter. Ich finde es heute, unsere Kinder sind heute 25. Die Erziehung ist längstens abgeschlossen. Aber ich finde es absolut schwierig. Wie reagiert man als Mutter oder Vater, wenn der Sohn mit Liebesproblemen kommt? Wie reagiert man, wenn die Tochter mit Problemen im Beruf, in der Ausbildung kommt? Man merkt, man kommt nicht an mit irgendeiner Reaktion. Also diese Arbeit, oder wenn dann Schwiegertöchter, Schwiegersöhne kommen, das ist eine sehr gute Metapher. Es hört nie auf, aber das müssen Sie sich einfach bewusst sein. Und der dritte Punkt, habe ich schon gesagt, es ist halt einfach eine Gratwanderung. Das zur Einleitung, aber nun noch diese Folie. Welches ist die gute Haltung als Eltern? Und da hat sich in der Forschung eindeutig der Begriff der autoritativen Erziehung herausgebildet. Das heißt nicht autoritär. Autoritativ meint, wie ich das hier schreibe, das ist, wenn Sie Ihr Kind mit Herzenswärme, mit Emotionen, mit Liebe, mit Zuneigung, mit der Förderung von Autonomie, von Selbstständigkeit erziehen, aber auch, wie ich das gezeigt habe, mit der klaren Setzung von Grenzen. Regeln abmachen, Konsequenzen einhalten und das heißt letztlich auch Strafen. Aber auf die Art, wie ich es gezeigt habe. Autoritär würde heißen, der Vater oder die Mutter sagt, wie man das macht. Und wenn man es nicht macht, gibt es die und die Konsequenzen und die sind auch körperlich. Also das ist so das klassische autoritäre Ideal. Laissez-faire heißt, mein Kind ist mein bester Freund. Wir machen alles miteinander. Und ich frage immer mein Kind, wie es es haben möchte. Mein Kind kann selber entscheiden. Das ist falsch. Sie sind die Person, die erwachsen ist und entscheiden und die führt. Kinder mögen das überhaupt nicht, wenn sie eine Mutter haben, die so tut, als ob sie die große Freundin wäre oder ein Vater, der so tut, als ob er der beste Freund wäre. Das ist für den Vater oder die Mutter angenehm, aber ganz sicher nicht für den pubertierenden Jugendlichen. Zweiter Punkt, Eltern, die in den Spiegel schauen, und da gibt es den guten Ausdruck, good enough parents. Eltern, die gut genug sind, die nicht perfekt sind, sondern gut genug sind und die auch Fehler machen. Dritter Punkt habe ich bis jetzt nur am Rand erwähnt, Eltern, die auf ihre Intuition hören können. Was ist Intuition? Das ist das Bauchgefühl, der gesunde Menschenverstand. eigentlich wäre der angeboren. Aber man trainiert den häufig ab mit all den Tausenden von Erziehungsratgebern. Aber Eltern wüssten häufig, wenn sie spüren, jetzt, man spürt ja manchmal, jetzt müsste ich das tun. Man kann das aber nicht ausdrücken. Intuition müsste man professionalisieren, müsste man viel mehr versuchen zu praktizieren. Man muss das teilweise wieder lernen. Vierter Punkt, Eltern, die nicht immer besorgt sind, denken Sie an das Mädchen, die sich über den Schatten springend Abenteuerlust fördern, Neugier fördern und das Kind so stärken. Und damit zu tun hat der fünfte Punkt, dass eben Fehler und Missgeschicke zugelassen werden. Dass ein Kind scheitern können muss. Und ich weiß, das ist sehr schwierig. Man muss das an ertragen können. Man muss das Kind ertragen können, dass es ihm nicht gut geht. Und man muss die eigene Unglücklichkeit auch ertragen können. Aber das ist absolut wichtig. Wenn ich nochmals jung wäre, würde ich an diesem Punkt am meisten arbeiten. Das finde ich, also wenn Ihnen das gelingt, dann bereiten Sie Ihr Kind sehr gut auf das Leben, auf das Berufsleben und auf das Leben generell vor. Deshalb würde ich die These 8 ganz klar unterstützen. Aber es verlangt eben, in den eigenen Spiegel zu schauen. So, damit, ich habe zwar etwas lange gehabt, aber Sie waren sehr aufmerksam und deshalb denke ich, dass ich Sie vielleicht nicht überfordert habe. Wenn Sie interessiert, dass Sie mehr noch von diesen Themen wissen möchten, es ist ein neues Buch herausgekommen, Entwicklung ohne Ende. Ich kann ja dann die Folien Ihnen geben. Und es gibt auf unserer Webseite gibt es viele Themen, die möglicherweise für Sie von Interesse sind, zum Schuleintritt, zur Qualität von Kinderkrippen. Das ist vielleicht für Sie zentral. Bildungsort Familie. Die Familie ist die wichtigste Instanz. Oder Bildung braucht Bindung. Das ist auch die Frage, wie viel Mutter und Vater braucht denn das Kind? Also, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.